Beginne nun die Apostelgeschichte 2 in Abschnitten zu lesen. Ich lese aus der Übersetzung nach Schlachter. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden Einzelnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander. Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie denn jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elemiter und die Bewohner von Mesopotamien, Judäa und von Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens aus Kyrene und die hier wohnenden Römer, Juden und Proselyten und Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen zum anderen. Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll des süßen Weines.
Ich begrüße euch ganz herzlich an diesem
Sonntagmorgen. Pfingstsonntag, wir feiern das Pfingstfest, ein wunderschöner Anlass, wenn wir die Heilige Schrift lesen. Ich habe in der Vorbereitung mehrmals dieses ganze zweite Kapitel der Apostelgeschichte gelesen und es hat mich wieder richtig gepackt, hat mir wieder richtig Freude bereitet, was dort geschehen ist. Und mein Wunsch ist, dass wir uns heute wiederum von diesem Ereignis begeistern lassen, dass wir wieder neu wahrnehmen, was hier eigentlich zum Ausdruck kommt, was hier eigentlich geschehen ist zu Pfingsten. Es war ein Sprachenwunder. Das heißt, wir erleben an dieser Stelle die Umkehrung dessen, was zu Beginn der Menschheitsgeschichte geschehen ist, nämlich in 1. Mose 11, die Sprachenverwirrung. Und diese Sprachenverwirrung, die unter der leiden wir bis heute. Mir geht es so, wenn ich mit meinen ukrainischen Geschwistern sprechen möchte und ich merke, es geht nicht. Ich verstehe nicht, was sie sagen. Sie verstehen nur zum Teil, was ich sage. Wir leiden bis heute darunter. Und jetzt zu Pfingsten zeigt Gott an, dass das umgekehrt wird, dass Menschen aus allen Ländern das verstehen können, was Gott sagen will, was Gott durch diese Menschen sagen will. Es ist ein Sprachenwunder. Die Apostel waren in der Lage, damals existierende Fremdsprachen zu sprechen, obwohl sie sie nicht gelernt haben. Das ist das Wunder. Das ist das Sprachenwunder. Und die Menschen haben sie verstanden, aus den verschiedensten Ländern. Und auch später, wenn wir in dem Neuen Testament, 1. Korintherbrief, dann von dieser Gabe lesen, dann ist es die gleiche Gabe. Es ist die Gabe der Sprachen. Und wenn wir in unseren Bibeln dann lesen, dass die Sprachenrede in der Gemeinde ausgelegt werden soll, dann ist eigentlich gemeint, übersetzt werden soll. Es geht also um reale Sprachen, die Gott hier in seiner Allmacht geschenkt hat, dass alle, dass praktisch die Botschaft von Gott in allen Sprachen verstanden werden kann. Und dazu muss ich noch sagen, dass das für Juden ein Schock war, dass Gott in einer anderen Sprache als Hebräisch angebetet wurde. Das war undenkbar, denn die Heiligen Schriften im Alten Testament waren auf Hebräisch geschrieben, die Psalmen, die Gebete, alles. Und jetzt, bumm, in heidnischen Sprachen wird Gott verehrt. Wir sehen aber noch auch etwas anderes, nämlich zu dieser Ausgießung des Heiligen Geistes wurden Juden aus jedem Volk unter dem Himmel nach Jerusalem gesammelt. An diesen Festen in Jerusalem waren jeweils circa 1 Million Juden versammelt. Stellt euch das vor. Das ist ungefähr die Einwohnerzahl, die Jerusalem heute hat. 1 Million Menschen sind gesammelt worden aus allen Nationen nach Jerusalem, weil Gott seine Verheißung wahrmachen möchte, nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes. Es ist wie eine Ernte. Jesus hat einmal gesagt, er sieht die Felder weiß zur Ernte. Damit hat er gemeint, die Menschen, die sich bekehren werden. Er sieht sie weiß zur Ernte. Jetzt geschieht diese Ernte, dass tausende Menschen, wie wir sehen werden, tausende Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus. Hier ein Bild, eine Karte, aus welchen Ländern Juden nach Jerusalem gesammelt wurden. Es ist praktisch die gesamte bekannte damalige Welt, in der Juden in der Diaspora gelebt haben, haben sich an diesem Pfingstfest aus allen diesen Ländern nach Jerusalem versammelt. Und dort hat dann Gott dieses Sprachenwunder geschenkt und hat bereits hier angezeigt, dass das Evangelium für Menschen aus allen Nationen gilt, nicht nur für Juden, obwohl in dieser ersten Phase der Ernte nur Juden betroffen waren. Das einmal die ersten Gedanken zu dieser Apostelgeschichte 2 und ich bitte dich, dass du weiter vorliest.
Die Rede des Apostel Paulus.
Petrus.
Da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die in Jerusalem wohnen, das sollt ihr wissen und nun hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint, es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Prophet Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden Weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, Diesen habt ihr genommen, durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet.
Es geht um die Erfüllung, wie so häufig im Neuen Testament, um die Erfüllung alttestamentlicher Verheißungen. Und Pfingsten ist die Erfüllung von vielen alttestamentlichen Verheißungen. Und Petrus verwendet in seiner Predigt die wichtigste alttestamentliche Verheißung zur Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das ist aus dem Propheten Joel. Das heißt, Petrus zitiert einen ganzen Abschnitt aus dem Propheten Joel, um zu sagen, das ist es, was ihr jetzt erlebt. Die sind nicht betrunken, sondern das, was geschrieben steht, das erlebt ihr jetzt. Und in diesem Propheten Joel, da heißt es, in den letzten Tagen wird es geschehen. In den letzten Tagen wird es geschehen. Und da kommen wir einmal mehr zu diesem Begriff der Endzeit, der uns auch schon im Buch Haggai begegnet ist. Die letzte Zeit beginnt, oder der Schwerpunkt dieser Endzeit ist das Auftreten Jesu. Jesus ist letztlich die Erfüllung aller alttestamentlichen Verheißungen. Und so sehen wir auch bei dieser Stelle aus dem Joel, dass in den letzten Tagen Gott den Geist ausgießen wird. Und das ist geschehen. Und an der Stelle ergänze ich gerne noch, dass wir natürlich noch Ereignisse ausständig haben. Aber was ich damit sagen möchte, ist, das Zentrum ist Jesus und nicht alle möglichen Ereignisse, die wir beobachten, wo dann alle möglichen Interpretationen hineingelegt werden. Viele Texte aus dem Alten Testament haben die Ausgießung des Geistes Gottes vorhergesagt. Und ich erwähne nur den Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Joel haben wir gehört. Und diese Ausgießung des Heiligen Geistes, das ist ein heilsgeschichtlich einmaliges Ereignis. Unwiederbringlich, nicht wiederholbar. Die Ausgießung des Geistes ist ein ganz konkretes Ereignis, das vorhergesagt wurde und das geschehen ist. Daher müssen wir vorsichtig sein, wenn wir in unseren Gebeten darum bitten, dass Gott den Geist ausgießen möchte oder soll, so muss ich sagen. Da komme ich mir vor, wie wenn ein Kind zu einem Vater kommt und sagt, Vater, gib mir endlich dieses Auto, dieses Spielzeug. Und der Vater sagt, also Spielzeug ist leider ein schlechter Vergleich, aber ihr werdet gleich merken, worauf ich raus will. Der Vater sagt, du hast es ja bereits. Ich habe es dir bereits gegeben. Und wir werden zum Schluss der Predigt nochmal darauf zurückkommen, was das für uns praktisch bedeutet, dass wir den Geist haben. Und man könnte vielleicht noch einschränkend sagen, überall dort, wo ein Mensch sich bekehrt, dort wiederholt sich die Ausgießung des Geistes, indem der Mensch, der sich frisch bekehrt, den Heiligen Geist bekommt. Das ist ein punktuelles Erlebnis, eine Erfahrung, die durch Gott geschieht und einen Menschen neu macht, eine Wiedergeburt, so lesen wir in der Heiligen Schrift. Eine Besonderheit in der Prophetie aus Joel besteht darin, dass dieser Text ganz stark betont, dass der Heilige Geist auf alles Fleisch, auf alle Menschen, die glauben, ausgegossen werden soll. Und das ist ein großer Unterschied zum Alten Testament, wo der Heilige Geist immer nur punktuell auf einzelnen Persönlichkeiten war, zum Beispiel David. Da lesen wir, wie der Geist auf ihn kam und er im Heiligen Geist seine Königsherrschaft ausübte, wie er die Psalmen geschrieben hat im Heiligen Geist und so weiter. Und das waren nur einzelne Menschen, auch Propheten und so weiter. Und jetzt heißt es auf alles Fleisch. Und das ist ein großer Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament, dass im Neuen Testament jeder Gläubige den Heiligen Geist hat. Das ist eine wunderbare Wahrheit. Wie gesagt, ich werde dann am Ende der Predigt noch darauf zu sprechen kommen, was das für uns praktisch bedeutet. Nachdem nun Petrus aber diese wunderbaren Wahrheiten zum Ausdruck gebracht hat und dass jetzt die Erfüllung dieser Verheißung ist, sagt er, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Bumm. Das ist jetzt wirklich eine sehr dramatische Aussage. Inmitten dieser wunderbaren Ausführungen erinnert Petrus jetzt an den Karfreitag, als Jesus am Kreuz gestorben ist, als er durch die Hand von Gottlosen umgebracht worden ist. Und er wiederholt das später noch einmal, so wichtig ist ihm diese Klarstellung. Und wir werden dann auch noch sehen, warum ihm das so wichtig ist.
Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er, Jesus, von ihm, dem Tod, festgehalten würde. Damit nämlich sagte von ihm: Ich sehe den Herrn alle Zeit vor mir, denn er sitzt zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich hin preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeuge. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er, David, sagt selbst: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben durch Jesus, den ihr gekreuzigt habt.
Nun kommt Petrus, nachdem er sie darauf hingewiesen hat, dass sie ihn umgebracht haben, darauf zu sprechen, dass Jesus auferstanden ist. Lauter, Fabian. Lauter. So, es ist jetzt besser. Also, jetzt kommt er darauf zu sprechen, dass Jesus nicht im Tod zurückgeblieben ist, sondern dass er auferstanden ist. Und diese Wahrheit legt er anhand eines Psalmes dar. Psalm 16. Und auch später, wenn er dann von der Himmelfahrt spricht, spricht er wieder von einem Psalm, Psalm 110. Das heißt, Petrus macht nichts anderes, als dass er das, was er von den Schriften her verstanden hat, das, was Jesus ihm gesagt hat in diesen 40 Tagen, wo er auf der Erde war noch, nachdem er auferstanden war, das predigt er jetzt. Aus dem Alten Testament predigt er. Und zeigt, dass die Erfüllung dieser Verheißungen der Auferstehung in Jesus erfüllt worden sind. Er sagt nicht David, der den Psalm 16 geschrieben hat. David, sagt er, das Grab sehen wir. Er ist verwest. Von wem spricht dann der Psalm eigentlich? Er spricht, sagt Petrus, von Jesus. Und mit diesem Schlüssel oder mit dieser Auslegung bekommen wir einen Schlüssel in die Hand, wie wir das Alte Testament lesen sollen. Und wir müssen erkennen, wir dürfen erkennen, dass alle Elemente im Alten Testament, Opfer, die ganzen Berichte von Königen, von Propheten, von Mose, Abraham und wie sie alle heißen, die ganze Geschichte bekommt abschließend ihre Bedeutung in Jesus. Und ich habe das mal grafisch so dargestellt, es geht hier nicht um Details in dieser Darstellung, sondern es geht nur darum, dass wir sehen, dass alle Elemente aus dem Alten Testament mit einem Pfeil auf Jesus hinweisen und dort zu einer Erfüllung kommen. Und von Jesus geht es dann weiter, auf das gehe ich natürlich jetzt hier nicht ein. Und Paulus sagte mal im Kolosserbrief, das Verhältnis von dem, was im Alten Testament steht, zu dem, was Jesus darstellt, das ist wie ein Schatten, den ein Körper wirft, zu Jesus, der Körper selbst ist. Das heißt, in ihm, was vorher nur wie ein Schatten war, wird alles deutlich. Und ich betone das deswegen, weil ich möchte uns ermutigen, das Alte Testament zu lesen. Viele sagen, ja, das verstehe ich nicht, ist so kompliziert und da gebe ich euch teilweise recht, mir geht es teilweise auch so. Aber ich gebe euch den Schlüssel des Petrus in die Hand, fragen wir uns, wenn wir es lesen, was lernen wir über Jesus Christus und was ist im Neuen Testament davon bereits beschrieben. Entschuldigung, mal zurück. Also die Auferstehung, sagt er, ist vorgezeichnet im Psalm 16. Und jetzt kommt Petrus auf die königliche Herrschaft zu sprechen, weil er sagt, das Problem besteht ja, wenn David gestorben ist, wer wird dann diese ewige königliche Herrschaft haben? Und auch hier sagt er wieder, ist völlig klar, das ist Jesus. Auch die Himmelfahrt, wenn er aus dem Psalm 110 zitiert und sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Ganz bekannter Vers. Wen betrifft das? Die Pharisäer wussten es nicht, als Jesus sich fragte. Petrus weiß es. Es ist wiederum Jesus. Und jetzt kommt noch einmal diese dramatische Aussage, Vers 36, das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus, dem Messias, gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Die Dramatik dieser Aussage ist kaum zu überbieten. Man muss sich vorstellen, das Volk Israel wartet seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden auf den Messias. Alle Schriften sprechen davon. Dann kommt er und dann bringen sie ihn um. Das ist eine Katastrophe, die nicht zu überbieten ist. Und das will Petrus ihnen vermitteln. Diesen Jesus, diesen habt ihr umgebracht. Diesen habt ihr gekreuzigt. Und warum er so darauf herumreitet, das sehen wir jetzt noch im letzten Abschnitt aus diesem Text.
Entstehung der Gemeinde. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viel der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und auch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag ca. 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter allen, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei allen Völkern. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.
Trauer und Buße, das ist es, was Petrus ihn durch seine Predigt bewirken will. Es ist ihm ein Anliegen, dass die Leute verstehen, was geschehen ist. Und nur dort, wo Menschen bewusst wird, was sie getan haben, nur dort kann es zu einer Heilung kommen. Nur dort kann es zur Umkehr kommen. Und das ist es, was Petrus bewirken möchte durch seine Predigt. Wir hatten bereits aus diesem Zitat von Joel gehört: Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Darum geht es. Man muss den Namen des Herrn anrufen. Aber da muss uns auch bewusst sein, wer dieser Herr eigentlich ist. Den Leuten, die hier zuhören, wird durch diese gewaltigen Ereignisse, dieses Brausen und was da alles war und dann diese Sprachen und dann diese Predigt des Petrus, wird ihnen bewusst, was sie eigentlich getan haben. Sie sind völlig konsterniert. Es drang ihnen durchs Herz. Es hat wirklich das Herz, das Zentrum des Menschen erreicht. Und es heißt einmal in einem Propheten, der auch über diese Zeit spricht, dass sie bitter über den einzigen Sohn wehklagen werden. Genau das sehen wir hier, dass diese Leute über den einzigen Sohn wehklagen. Sie sind überwältigt von ihrer Schuld und sie fragen, was sollen wir tun? Und diese Frage enthält bereits ein bisschen Hoffnung. Was sollen wir tun, dass wir aus dieser Misere rauskommen? Und da sehen wir auch diese Hoffnung auf die Gnade Gottes. Und genau das kann Petrus ihnen zusagen, Vers 38, tut Buße, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Mit den Worten des Propheten, des Genannten, das ist Sacharja, möchte ich sagen, an diesem Tage wurde für das Haus David und für die Bewohner von Jerusalem ein Quell geöffnet gegen Sünde und gegen Befleckung. Eine massive Sünde und Befleckung war da und Gott hat einen Quell geschenkt zur Vergebung der Sünden. Und Tausende bekehren sich nun auf diese Predigt hin. Tausende. Wir lesen einerseits von 3000, die an diesem Tag hinzugetan wurden. Wir lesen dann etwas später in der Apostelgeschichte von 5000 Männern. Da müssen wir dann noch die Familien dazu zählen, die zum Glauben kamen innerhalb kürzester Zeit. Später dann einmal heißt es, dass Myriaden von Juden zum Glauben gekommen sind. Das sind Zehntausende Juden sind zum Glauben gekommen. Das heißt, alles, was wir hier lesen zu Beginn, das ist eine rein jüdische Angelegenheit. Auch die Leute, die aus diesen Ländern kamen, das waren Juden. Erst später dann kam das Evangelium auch zu Nichtjuden. Und auch Nichtjuden bekamen Anteil an den Bündnissen und Verheißungen Gottes für sein Volk. Sind Heiden dazugekommen. Und was wirklich wunderschön ist hier zu sehen in den letzten Versen, dass die Menschen vom Heiligen Geist völlig verändert wurden. Völlig neue Menschen waren da. Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt wurden, die das ausgelebt haben, was bereits im Alten Testament im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist ausgesagt wurde: Recht, Gerechtigkeit, Friede, Ruhe, Sicherheit, Wasser für die Durstigen, ein neues Herz, ein neuer Geist. Der Heilige Geist wird machen, dass die Menschen in den Geboten Gottes wandeln. Und all das sehen wir hier, wie diese veränderten Menschen Gott lieben. Sie loben Gott, sie sind begeistert von Gott. Aber nicht nur das, sie lieben sich auch gegenseitig, sie lieben den Nächsten. Sie waren einmütig beisammen. Sie haben Güter verkauft, um denen zu geben, die nichts hatten. Gütergemeinschaft, würden wir heute sagen. Das musste ihnen niemand sagen. Der Heilige Geist hat das gewirkt. Sie waren besorgt füreinander. Und so sehen wir an dieser Stelle, wie das größte Gebot, von dem Jesus spricht, nämlich Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, kommt zu einer Erfüllung. Das sehen wir in dieser sogenannten Urgemeinde. Und das begeistert mich. Ich glaube nämlich, veränderte Menschen sind das größte Wunder, was es in dieser Welt gibt. Veränderte Menschen sind das größte Wunder, was es in dieser Welt gibt. Ein viel größeres Wunder als Zeichen und Wunderwirkungen. Auch Paulus muss die Korinther, die sehr interessiert waren an Wunderwirkungen, erinnern daran, dass das größte Gebot die Liebe ist. Und das bewirkt der Heilige Geist. Und so möchte ich uns an diesem Pfingstsonntag zurufen, lassen auch wir uns vom Heiligen Geist verändern. lassen auch wir uns vom Heiligen Geist verändern. Und Paulus drückt das so aus: Lasst euch mit dem Geist erfüllen. Epheserbrief. Oder man könnte auch sagen, werdet voll Geist. Damit will er sagen, ihr habt den Geist bei der Bekehrung bekommen. Das sagt er Ihnen bereits im ersten Kapitel vom Epheserbrief. Ihr habt den Geist bekommen. Nun geht es darum, dass ihr diesem Geist Raum gebt. Dass er sich entfalten kann in uns. Ihr müsst nicht um eine neue Ausgießung beten, sondern ihm Raum geben. Das ist ein Gebot an die Gläubigen. Lasst euch erfüllen oder werdet erfüllt. Ein Leben zu führen, das geprägt ist vom Wort Gottes. Ein Leben zu führen, das geprägt ist vom Verlangen, so zu leben, wie Gott es will. Ein Leben, das von einer Leidenschaft geprägt ist, die Sünde im Leben auszurotten. Und in einer engen Beziehung mit Gott zu leben, das durch Gebet geprägt ist. Beten ist Beziehung zu Gott. Lasst euch erfüllen mit dem Geist, sagt Paulus. Dann dürfen wir Ähnliches erwarten, wie wir hier in der Urgemeinde sehen. Und auf der anderen Seite sagt Paulus, wie in einem Kontrast dazu, betrübt den Geist nicht. Wir können den Geist auch betrüben. Aber ich möchte mit dieser Botschaft enden. Lasst euch mit dem Geist erfüllen. Und dazu möchte ich zum Schluss noch gerne beten, dass Gott auch das in uns wirkt, uns die Augen öffnet, auch in unserer Gemeinschaft miteinander, dass wir zu einer geistlichen Gemeinschaft zusammenwachsen, reifen, in der der Heilige Geist wirklich Raum hat. Dann dürfen wir Großes erwarten. Amen. Großer Gott, wir danken dir für dieses Wunder, was du zu Pfingsten geschenkt hast. Es ist beeindruckend zu sehen, denn der Mut des Petrus, wie er hinsteht und klar und deutlich spricht. Beeindruckend zu sehen, wie die Menschen verändert werden, wie sie dich lieben, wie sie einander lieben, wie sie besorgt sind füreinander. Und so bete ich darum, dass du auch uns als Gemeinde Gnade schenkst, dass auch unter uns geschieht immer mehr, sodass die Urgemeinde auch für uns zu einem Vorbild werden kann und wird und Menschen angezogen werden von dem, was hier geschieht. Darum bitte ich dich im Namen Jesu, unseres Herrn. Amen.